Ihr Lieben, fast ein ganzes Jahr lang lagerten sie an diesem Berg. Fast ein ganzes Jahr lang lagerte das Volk Israel mitten in der Wüste an diesem Berg Sinai, dem Berg der Gottesbegegnung. Dort, wo Gott wieder und wieder zu Mose sprach, ihm Anweisungen gab, ihm Regeln und Gesetze gab, ihm seinen Willen kundtat. Über den Zeitraum von fast einem Jahr. Und wenn ihr all das, was da passiert ist, einmal nachlesen wollt, dann müsst ihr eure Bibel ziemlich weit vorne aufschlagen. Im zweiten Buch der Bibel, dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Und dann lest ihr den Rest dieses zweiten Buchs Mose, das ganze dritte Buch Mose, bis ins vierte Buch Mose hinein. Also das vierte Buch der Bibel bis in Kapitel 10. Erst dort wird beschrieben, wie das Volk Israel von Gott angeführt wieder aufbricht und weiterzieht. Fast ein Jahr ist dort vergangen am Berg Sinai. Gott sprach wieder und wieder zu Mose. Und die Stelle, um die es heute geht, die wirkt so ein bisschen fast wie stille Post. Gott sagt zu Mose, was Mose zu dem Priester Aaron und seinen Söhnen sagen soll, was der Priester Aaron und seine Söhne zu dem Volk Israel sagen sollen. Und von da ab bekommt es so einen Schneeballeffekt. Denn diese Worte, die Gott Mose sagt, damit er sie weiter sagt, diese Worte sagen der Priester Aaron und seine Söhne, die auch Priester sind, und ihre Söhne, die auch Priester sind, und ihre Söhne, die auch Priester sind, über Generationen hinweg wieder und wieder dem Volk Israel. Und dann kommt es lange, lange Zeit später zu einem zweiten Schneeballeffekt durch Martin Luther. Denn 1526, da verfasst Martin Luther eine Gottesdienstordnung. Und seit diesem Moment, wo sich diese Ordnung durchsetzt, werden diese Worte, die als stille Post anfingen und dann diese Schneeballeffekte bekamen, werden diese Worte in fast jedem evangelischen Gottesdienst gesprochen. Seid ihr gespannt, um welche Worte es geht? Dann zücken wir unsere Bibel und schauen ins vierte Buch Mose, Kapitel 6. Da steht unser Predigttext, 4. Mose, Kapitel 6, und zwar die Verse 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das ist unser Predigttext, der sogenannte aaronitische Segen. Und er ist Predigttext heute an diesem Sonntag. Und dieser Sonntag heute trägt den Namen Trinitatis. Und auch wenn du keine Ahnung von Latein hast, kannst du darauf kommen, worum es an diesem Sonntag heute geht, wenn der Name dieses Sonntags Trinitatis heißt. Richtig, es geht um die Trinität. Es geht um Gottes Dreieinigkeit. Gott ist dreieinig. Gott stellt sich uns immer mehr im Laufe der Bibel vor als dieser dreieinige Gott. Und wenn ihr die letzten Wochen die Greifbar Online-Gottesdienste mitverfolgt habt oder die vorgeschlagenen Predigttexte hier im Kirchenjahr, dann habt ihr das gemerkt, dann habt ihr ganz viel von diesem trinitarischen Wesen Gottes schon nebenbei verstanden und gehört. Viele Texte in letzter Zeit kamen aus dem Johannesevangelium. Und da sehen wir, in was für einem Sendungsbewusstsein Jesus unterwegs war. Jesus wusste sich gesandt von Gott, seinem himmlischen Vater. Jesus, der Menschensohn und Gottessohn, weiß sich gesandt von seinem Vater. Und er weiß sich nicht nur von ihm gesandt, sondern er weiß sich auch in Einheit mit Gott, dem Vater. Zum Beispiel in Johannes 10 sagt er, ich und der Vater im Himmel, ich und der Vater, wir sind eins. Also eine Einheit. Und dann geht es weiter. Jesus, auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gehört und bedacht, Jesus kündigt seinen Jüngern gegenüber an, dass er zum Vater zurückkehren wird. Aber er wird sie nicht alleine zurücklassen, sondern er wird ihnen den Heiligen Geist senden. Und an einer anderen Stelle, auch im Johannesevangelium, sagt er, der Vater wird euch den Geist senden. Also der Heilige Geist wird gesandt von dem Vater und von dem Sohn, von Jesus. Und auch dieser Heilige Geist, der steht nicht einfach für sich, sondern der ist in Einheit mit dem Vater und mit dem Sohn. Er wird in der Bibel der Geist Gottes genannt. Er gehört zu Gott, niemandem sonst. Und er wird auch der Geist Christi genannt. Ja, er gehört genauso, wie er zum Vater gehört, so gehört er auch zum Sohn, so gehört er zu Christus. Gott stellt sich uns hier vor als ein Gott, aber er offenbart sich in drei Personen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist eine Gemeinschaft in Einheit. Das sind drei in eins, das ist Dreieinigkeit. Gott ist dreieinig, Gott ist trinitarisch. Und das zeigt sich zum Beispiel auch daran, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater außer durch mich, in Johannes 14. Gott macht sich in Jesus unterscheidbar. Gott macht sich unterscheidbar von anderen Gottesvorstellungen. Wir können ja alles Mögliche denken, wie Gott ist oder das Göttliche oder das Transzendente, etwas Übernatürliches, etwas Ewiges, etwas Vollkommenes außerhalb von uns selbst. Wir können alle möglichen Vorstellungen haben. Und Gott zeigt letztlich sein Gesicht in Jesus. Er zeigt sein Angesicht. Gott wird anschaulich, Gott macht sich unterscheidbar in Jesus. Und Jesus, der macht keine Alleingänge. Jesus, der macht nicht sein eigenes Ding, sondern er weiß sich, wie ich eben schon gesagt habe, gesendet vom Vater. Er weiß sich in dieser Abhängigkeit und in dieser Nähe und Verbundenheit mit Gott, dem Vater. Deswegen kann er vor seinem Tod, vor seinem Martyrium im Garten Gethsemane beten, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, soll geschehen. Weil er in dieser Verbundenheit ist. Jesus macht keine Alleingänge. Jesus macht nicht sein eigenes Ding, sondern Jesus ist immer bezogen auf Gott, den Vater. Und dasselbe gilt für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht keine Alleingänge. Der verfolgt nicht seine eigenen Ziele. Der ist nicht einfach sein eigener Herr, der sein eigenes Ding macht, sondern der Heilige Geist ist immer bezogen auf Gott, den Vater und auf Jesus Christus. Paulus schreibt das. Paulus schreibt in Galater 4, dass es der Heilige Geist ist, der in unseren Herzen ruft, Abba, lieber Vater. Das ist dieselbe persönliche, ja fast intime Anrede, die Jesus Gott gegenüber gebraucht hat. Abba, Papa, Papi, mein Papa im Himmel. Und der Heilige Geist, schreibt Paulus, bewirkt es in unseren Herzen, dass auch wir in dem allmächtigen Gott, in dem Schöpfer von Himmel und Erde, unseren Papi sehen, unseren Vater im Himmel. Aber, lieber Vater, der Vater im Himmel, der es gut mit uns meint. Das ist nichts, was wir einfach aus uns selbst heraus erkennen oder wo wir beschließen, Gott ist jetzt mein Vater. Das ist etwas, was der Heilige Geist in unseren Herzen bewirkt. Diesen Ruf, aber, lieber Vater. Und Paulus schreibt an anderer Stelle, 1. Korinther 12, dass niemand, wirklich niemand, Jesus den Herrn nennen kann, außer durch den Heiligen Geist. Also, dass der Heilige Geist in uns, genauso wie er dieses Verhältnis zu Gott als unseren Vater, diese Erkenntnis und diesen Ruf bewirkt, genauso unser Bekenntnis zu Jesus als Herrn in uns ruft. dass wir uns bekennen, Jesus ist der Herr. Er ist der Herr von der ganzen Schöpfung, vom ganzen Kosmos. Darüber ist er zum Herrn eingesetzt und er ist auch der Herr meines Lebens. Ich gehöre ihm mit allen Bereichen meines Lebens. Er ist der Herr, er ist der Meister, er ist der Chef. Ihm will ich nachfolgen. Dieses Bekenntnis, diese Entscheidung zur Nachfolge, zur Hingabe, ist etwas, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Weder Jesus noch der Heilige Geist machen ihr eigenes Ding, sondern sie sind immer aufeinander bezogen. Jesus auf den Vater, der Geist auf den Vater und auf Jesus. Wir können uns das so vorstellen, da wo uns Gott in einer dieser drei Personen begegnet, sei es der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist, da gucken die anderen zwei immer hinter der Schulter hervor und sind dabei. Sie stehen gerade nicht im Vordergrund, aber sie sind dabei, weil sie Einheit sind, weil sie zusammengehören. Wenn uns Gott, der Vater, begegnet, dann können wir im Hintergrund erahnen, dass da Jesus, der Sohn und der Heilige Geist sind. Wenn uns Jesus begegnet, dann stehen hinter ihm ganz eng der Vater und der Heilige Geist. Und wenn uns der Heilige Geist begegnet, dann stehen ganz dicht hinter ihm Gott, der Vater und Gott, der Sohn, Jesus Christus. Gott ist dreieinig. Und heute, am Sonntag Trinitatis, machen wir uns das vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum x-ten Mal wieder bewusst. Nun, jetzt haben wir eben unseren Predigttext gehört, diesen sogenannten aaronitischen Segen. Also den Segen, den Gott Mose gesagt hat, dass Mose es Aaron und seinen Söhnen sagen soll, dass die damit immer wieder das Volk Israel segnen sollen. Und dieser Segen, der steht am Ende fast jeden evangelischen Gottesdienstes. Deswegen wird er dir wahrscheinlich ziemlich bekannt vorgekommen sein. Wenn wir diesen Segen als Predigttext haben, am Sonntag Trinitatis, legt es nahe, dass wir diesen Segen auch trinitarisch verstehen können. Und das können wir tatsächlich. Zumindest im Rückblick, mit dem Wissen, was wir haben, mit der gesamten Bibel, mit der Offenbarung Gottes als Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie sie nach und nach da drin zu sehen ist. Zumindest im Rückblick können wir in diesem Segen etwas von Gottes Dreieinigkeit sehen. Und es beginnt mit dem Vater. Der Segen beginnt mit den Worten: Der Herr segne dich und behüte dich. Hier steht, wenn du so willst, der Vater im Vordergrund und der Sohn und der Heilige Geist blicken über die Schultern. Der Herr segne dich und behüte dich. Er gebe dir Schutz. Immer wieder wird Gott in den Psalmen als mein Schutz, als meine feste Burg, mein starker Fels, mein Schild, mein Beschützer, mein Retter angerufen. Gott verspricht in diesem Segen Schutz, uns zu behüten. Und dann der nächste Teil, da tritt dann der Sohn in den Vordergrund. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Sohn im Vordergrund, Vater und der Geist schauen über die Schultern. An keiner Stelle in Gottes Geschichte mit dieser Welt, mit uns Menschen, an keiner anderen Stelle wird Gottes Gnade so deutlich und konzentriert sich so stark wie in Jesus Christus. Wie am Kreuz, wie damals, als Jesus mit dir einen herrlichen Tausch gemacht hat. Damals, als Jesus all deine Schuld, all deine Sünde, alles, wofür du dich schämst, allen Dreck in deinem Leben auf sich genommen hat. Und dann, und das ist der fröhliche Tausch, dir all das gegeben hat, was er hat. Seine Sündlosigkeit, seine Reinheit, seine Schönheit. Und dieser fröhliche Tausch, wie Martin Luther es genannt hat, der kann nicht nur Martin Luther damals begeistert haben, sondern auch uns heute. Jesus nahm all das Dunkle in meinem Leben auf sich und riss es in den Tod. Und er ist auferstanden und er gibt mir neues Leben, sein Leben. Leben, was ich mir nicht verdienen kann, Leben, was mir eigentlich gar nicht zusteht, sein Leben. An keiner Stelle wird Gottes Gnade so deutlich wie hier. Und Jesus ist die Person von Gottes Dreieinigkeit, wo sich Gott ja sein Gesicht gibt, ein Gesicht uns zeigt. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und dann der dritte Teil, wo der Heilige Geist in den Vordergrund rückt und über die Schultern schauen Vater und Sohn. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Im Heiligen Geist kommt Gott über uns, kommt Gott auf uns, erfüllt uns Gott. Letzte Woche hat Felix in seiner Predigt viel darüber gesprochen. Der Heilige Geist ist Gott, der uns erfüllt. Und er gibt uns Frieden. Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Frieden, der mehr ist als Abwesenheit von Krieg, Kampf, Streit und Zwist. Frieden, der teilweise inmitten von Krieg, Kampf, Streit und Zwist uns geschenkt wird, weil es Gottes Frieden ist. So kann man diesen aaronitischen Segen, den wir in fast jedem Gottesdienst hören, der uns zugesprochen wird, trinitarisch dreieinig verstehen. Als Segen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn du so willst, Segen hoch drei. Und immer, wenn eine Person von Gottes Dreieinigkeit im Vordergrund steht, stehen die anderen direkt dahinter, blicken quasi über die Schulter. Nun, jetzt habe ich ganz viel über Gottes Dreieinigkeit gesprochen und auch über den aaronitischen Segen, ihn trinitarisch zu verstehen, aber ich habe noch gar nicht so viel darüber gesprochen, was Segen eigentlich ist. Was ist Segen? Nun, im letzten Vers unseres Predigttextes wird das auf eine Weise erklärt. Da steht, dass Segen bedeutet, den Namen Gottes auf jemanden zu legen. Aaron und seine Söhne sollen auf diese Weise, mit diesen Worten, die wir uns eben angeschaut haben, den Namen Gottes auf das Volk Israel legen. Und wenn am Ende dieses Gottesdienstes Ina diesen Segen sprechen wird, dann legt sie Gottes Namen auf uns, auf dich und auf mich. Nun, das ist eine komische Formulierung für uns vielleicht, den Namen Gottes auf mich gelegt zu bekommen. Ich stelle mir das so vor, dass Gottes Name in mein Leben eingeschrieben wird, in mein gesamtes Leben oder wie so ein Stempel aufgedrückt wird. Ich bin gestempelt, ich bin markiert, ich bin beschriftet als zu Gott gehörig, als jemand, dem sich Gott erbarmt hat, dem sich Gott angenommen hat, der von Gott geliebt ist, als jemand, der Gott gehört. Ich verstehe mich als Gottes Eigentum. Wir als Gesegnete sind in diesem Sinne Namensträger Gottes und Namensträgerinnen Gottes. Du trägst den Namen Gottes nicht als dein Eigentum, nicht als etwas, worüber du verfügen könntest, sondern weil gerade du Gottes Eigentum bist, weil Gott, der Liebende, der allmächtige und barmherzige Gott, über dich verfügt, weil du ihm gehörst, weil du zu ihm gehörst. Der Name Gottes wird im Segen auf uns gelegt. Und, so lautet der zweite Teilsatz von diesem letzten Vers unseres Predigttextes, das geschieht, damit Gott selbst segnet. Also irgendwie segnet sowohl derjenige oder diejenige, der, die den Segen spricht, aber viel, viel wichtiger, inmitten dieser Handlung ist Gott der eigentlich Handelnde, das eigentliche Subjekt. Es ist Gott, der segnet, nicht wir. Im Letzten ist es Gott, der segnet. Und damit unterscheidet sich der Segen zum Beispiel von einem Wunsch. Und der Segen unterscheidet sich auch von einer Fürbitte. Und der Segen unterscheidet sich auch von einer Feststellung. Und das können wir sprachlich erkennen. Beim Segnen formulieren wir, Gott segne dich. Bei einem Wunsch würden wir formulieren, ich wünsche mir, dass Gott dich segnet. Aber der Segen ist mehr als ein Wunsch. Bei einem Wunsch würden wir formulieren, ich wünsche mir, dass Gott dich segnet. Bei einer Fürbitte sprechen wir zu Gott hin und bitten ihn, dass er segnet. Wir würden also formulieren, Gott, bitte segne diese Person oder diese Personen. Auch das ist etwas anderes als Segen, wo ich als Segnender zu dir oder zu euch sage, es segne euch Gott. Und schließlich ist Segen auch etwas anderes als eine Feststellung. Denn beim Segnen formulieren wir nicht, ihr werdet gesegnet oder ihr seid gesegnet oder Gott segnet euch, so als wäre das fest und für uns verfügbar, sondern wir formulieren ganz bewusst, es segne dich, es segne euch Gott. Segen ist also kein Wunsch, Segen ist keine Fürbitte, Segen ist auch keine Feststellung, sondern Segen ist etwas, zu dem wir beauftragt sind, dass wir dies zusprechen mit der Verheißung, dass Gott darin wirkt. Dass Gott der eigentlich Handelnde ist. Dass Gott der eigentlich Segnende ist. Inmitten dieses Segens, den wir sprechen. Das also ist Segen. Ein Legen des Namens Gottes auf die Menschen, wobei Gott der eigentlich Handelnde, der eigentlich Segnende ist. Und jetzt fragen wir uns noch zum Schluss, wozu? Wozu führt dieser Segen? Da, wo dieser Segen geschieht und da, wo Gott sich dazustellt und wirklich segnet, wozu führt das? Und das möchte ich mit 3 Bildern beschreiben, wobei das erste sind eigentlich 2 Bilder. Wozu führt der Segen Gottes? Zunächst, wozu er nicht führt. Segen funktioniert nämlich nicht wie eine Einbahnstraße. Eine Einbahnstraße, wo etwas lang fließt, nämlich der Verkehr, der von der einen Seite kommt und nur auf die andere Seite hin fließt, auf der anderen Seite herauskommt. Oder ein anderes Bild, was vielleicht näher passt. Segen funktioniert nicht wie eine Gießkanne. Eine Gießkanne, die Wasser gießt auf eine Erde, auf einen Boden, wo das Wasser dann versickert. Und für den Moment sehr, sehr gut ist, aber es versickert dort und irgendwann braucht es wieder neues Gießen, neues Wasser. So funktioniert Segen nicht, sondern zweitens, Segen funktioniert wie ein Kreislauf. Nicht Einbahnstraße oder Gießkanne, sondern ein Kreislauf. Im Deutschen funktioniert es nicht ganz so, aber im Englischen, in der englischen Sprache, da bedeuten segnen und anbeten, loben und preisen dasselbe. Es gibt ein Wort, was beides ausdrückt. Blessing meint Segen und Anbetung. Und das funktioniert nicht nur im Englischen so, sondern auch in den biblischen Sprachen, im Hebräischen und im Griechischen. Die hebräische Wurzel Barak, die segnen beschreibt, meint auch ein Loben und ein Preisen. Und genauso Eulogia, das griechische Wort. Es meint Segen und Anbetung in ein und demselben Wort. Und schon, dass im selben Wort dieses beides ausgedrückt wird, was für unser Denken vielleicht so unterschiedlich ist, ja vielleicht fast gegensätzlich ist, zeigt, dass es eng zusammengehört, zeigt, dass es hier um einen Kreislauf geht. Da, wo Gott segnet, daraus erwächst Lobpreis Gottes. Gott segnet uns, und wir loben und preisen Gott als natürliche Reaktion auf Gottes Segen. Also, Segen ist nicht erstens Einbahnstraße oder Gießkanne, sondern zweitens, Segen ist ein Kreislauf. Aber nicht nur das. Das Bild des Kreislaufs, das drückt nicht alles aus, was Segen ist und tut, wozu er führt. Denn Segen ist genauso, wie er ein Kreislauf ist, wo aus Segen Lobpreis wird, zu vergleichen mit einem überfließenden Gefäß. Ein Gefäß, wo Wasser hineingefüllt wird, immer mehr und immer mehr, sodass es dieses Wasser gar nicht bei sich halten kann, sondern überfließen, überlaufen muss. Segen ist darauf angelegt, dass wir ihn weitergeben. Und da kann uns Abraham ein Vorbild sein. Abraham, zu dem Gott sagte, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und durch die ganze Bibel hindurch, durch das Alte und Neue Testament, werden wir immer wieder aufgerufen, Gottes Segen weiterzugeben, Menschen zu segnen. Und zwar nicht nur die, die wir besonders liebenswert finden, sondern auch Menschen, die uns unsympathisch sind. Ja, die Bibel spricht sogar davon, dass wir unsere Feinde, dass wir die, die uns verfolgen, die uns Böses wollen und Böses tun, dass wir sie segnen sollen. Und um ehrlich zu sein, ist das ein Punkt, den ich ganz, ganz vollmundig predigen kann, weil ich selbst keine Feinde habe. Nicht in dem Sinne, wie im Alten und Neuen Testament Feinde beschrieben werden. Weil das Unrecht, was mir angetan wird, wirklich sehr, sehr überschaubar ist. Und Menschen, die es böse mit mir meinen und machen, das ist alles noch ziemlich erträglich. Aber ich weiß, dass weltweit gesehen Christen im Moment und in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden viel, viel, viel mehr an Leid und Unrecht ertragen mussten. Ich kann leicht sagen, ja, wir sollen unsere Feinde segnen, wir sollen sie lieben, ihnen Gutes tun, Gutes wünschen, lasst uns unsere Feinde segnen, weil ich nicht in der Situation bin. Aber deswegen möchte ich jemanden zitieren, der in dieser Situation war und der genau dies formuliert und genau dies sagt. Und zwar Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer schrieb aus dem Gefängnis, wo er schon in Haft saß, wo er viel Leid erfahren musste, schrieb er folgende bemerkenswerte Zeilen. Die Antwort des Gerechten auf die Leiden, die ihm die Welt zufügt, heißt segnen. Das war die Antwort Gottes auf die Welt, die Christus ans Kreuz schlug. Segen. Gott vergilt nicht Gleiches mit Gleiches. Und so soll es auch der Gerechte nicht tun. Nicht verurteilen, nicht schelten, sondern segnen. Segnen, das heißt, die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem Gott. So tun wir es mit der Welt, die uns solche Leiden zufügt. Wir verlassen sie nicht. Wir verwerfen, verachten, verdammen sie nicht, sondern wir rufen sie zu Gott. Wir geben ihr Hoffnung. Wir legen die Hand auf sie und sagen, Gottes Segen komme über dich. Er erneuere dich. Sei gesegnet, du von Gott geschaffene Welt, die du deinem Schöpfer und Erlöser gehörst. Wir haben Gottes Segen empfangen, in Glück und im Leid. Wer aber selbst gesegnet wurde, der kann nicht mehr anders als diesen Segen weitergeben. Ja, er muss dort, wo er ist, ein Segen sein. Mich beeindrucken diese Worte, mich beeindruckt diese Tiefe der Worte eines Mannes, der in genau dieser Situation war, wo er auch für sein Glauben, für sein Christsein verfolgt wurde, wo ihm Leid angetan wurde, wo er inmitten des Leides vom Segen Gottes schreibt, den er erfährt und diesen Segen weitergeben zu wollen, ja weitergeben zu müssen, selbst oder vielleicht gerade hin zu den Menschen, die ihm Leid zufügen, zu seinen Peinigern. Also, Segen ist nicht wie eine Einbahnstraße oder eine Gießkanne, wo das Wasser im Boden versickert. Segen ist wie ein Kreislauf. Segen, der zur Anbetung, zum Lob Gottes führt. Und Segen funktioniert wie ein überlaufendes Gefäß. Segen muss weitergegeben werden. Zu den Menschen links und rechts von mir, ja, selbst zu meinen Feinden. Wer immer das in meinem Leben, wer immer das in deinem Leben, stark oder weniger stark sein mag. Zum Schluss möchte ich dir drei Dinge an die Hand geben, was du tun kannst, wenn dir Gottes Segen zugesprochen wird. Drei Dinge, die, denke ich, sehr hilfreich sein können und vor Missverständnissen schützen können. Das erste ist, ich möchte dir empfehlen, wenn du gesegnet wirst, die Hände zu öffnen. Warum? Diese Geste der geöffneten Händen zeigt, dass wir uns den Segen nicht nehmen können. Du kannst dir Gottes Segen nicht nehmen. Du kannst ihn nicht rauben. Du kannst ihn dir auch nicht verdienen. Du kannst ihn dir nicht erarbeiten. Der Segen Gottes kann niemals erarbeitet werden. Der Segen Gottes, der kann nur empfangen werden. Und wenn du beim Segen, und viele von uns bei Greifbar machen das beim Segen, die Hände öffnest, dann erinnerst du dich auf einer ganz körperlichen Ebene daran, Segen kann ich mir nicht nehmen, Segen kann ich nicht produzieren, Segen kann ich nur empfangen. Mein zweiter Tipp ist, wenn dann der Segen gesprochen wird, höre zu und erinnere dich. Das klingt banal, aber höre auf die Worte. Und auch wenn du sie schon hunderte und tausende Male gehört hast, lass sie nicht an dir vorbeiziehen, sondern saug sie in dich auf. Höre, was dir zugesprochen wird. Beim aaronitischen Segen, der Schutz Gottes, die Gnade Gottes, der Frieden Gottes. Hör auf diese Zusprüche und, wenn du magst, erinnere dich. Erinnere dich daran, wo Gott all das schon in deinem Leben bewirkt hat. Wo Gott dich schon reich und überreich gesegnet hat. Und das Dritte, öffne die Hände, höre und erinnere dich. Das Dritte, du kannst dich am Ende des Segens bekreuzigen. Das Kreuzzeichen auf dich zeichnen. Auch das machen einige bei uns in der Gemeinde. Und das ist kein komisches, vielleicht katholisch anmutendes Relikt, wo man nicht so genau weiß, was das bedeutet. Nein, es ist ziemlich cool, weil es dich wiederum erinnert. Es erinnert dich an das Kreuz, an das Zeichen für die Gnade Gottes, die an keiner Stelle so konzentriert ist, wie in Jesus Christus, der für dich gestorben ist, am Kreuz. Dieses Kreuzzeichen erinnert dich an die größte Gnade, an den größten Segen Gottes, der dir schon gegeben ist, der feststeht, an dem nicht geruckelt werden kann. Und das andere, das Kreuzzeichen besteht aus zwei Achsen, einer vertikalen und einer horizontalen. Und diese vertikale Achse, die steht für unsere Beziehung zu Gott. Die steht für diesen Kreislauf, dass Gott mich segnet und ich ihn lobe, dass Gott dich segnet und du ihn lobst. Und die horizontale Achse, die steht für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, zu den Menschen links und rechts von uns, ihr selbst zu unseren Feinden. Und wenn wir uns bekreuzigen nach dem Segen, dann kann uns das daran erinnern, dass dieser Segen weitergegeben werden will, nach links und nach rechts, zu sympathischen Menschen und zu mir unsympathischen Menschen, ihr selbst zu meinen Feinden. Also, drei Ideen, was du tun kannst beim Segen, was dir hilft, zu verstehen, was Segen ist und Missverständnisse abzuwehren und dich zu öffnen und zu hören, was dir zugesprochen wird, was dir verheißen wird, was Gott dir verheißt. Und fang damit doch jetzt in diesem Online-Gottesdienst an. Beim Segen am Ende dieses Online-Gottesdienstes oder jetzt gleich bei dem nächsten Lied. Auch das nächste Lied ist ein Segenszuspruch, ist eine Vertonung dieses Segens. Wenn du magst, dann steh doch auf, öffne die Hände, höre genau hin. Erinner dich und am Ende schlag das Kreuz auf deinem Körper, denn du gehörst zu Jesus. Gott hat damals diese stille Post angefangen, die zu einem Schneeball wurde. Gott sprach zu Mose, was Mose zu Aaron und seinen Söhnen sagen soll, was Aaron und seine Söhne zum Volk Israel sagten und was wir heute uns in unseren Gottesdiensten zusprechen. Denn Gottes Segen, der geht durch Zeit und Raum, durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende, über die Länder und Kontinente hinweg. Und Gottes Volk steht inmitten dieses reichen, überfließenden Segens Gottes und ruft Amen.